Ja, ohne weitere Vorreden, schlag doch mit mir auf den Kolosserbrief. Kolosser 4, Verse 7 bis 18. Kolosser 4, 7 bis 18. Das ist der Teil vom Kolosserbrief, der gerne auch mal überblättert wird. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Archippus sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse, in der westlichen Türkei heute gelegen, und er malt der Gemeinde, damals der Gemeinde in Kolosse und uns als Gemeinde heute vor Augen in diesem ganzen Brief, wie groß, wie herrlich Jesus Christus ist. Er ist der Sohn Gottes in Ewigkeit, durch ihn ist alles geschaffen, durch ihn wird alles erhalten. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und uns in sein Reich versetzt. Er warnt dann davor, von dem Weg mit ihm abzuweichen, sich irgendwo ablenken zu lassen. Und er zeigt auch, wie das Geschenk des neuen Lebens sich auswirken muss in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit. Und ja, das zieht sich so durch diesen ganzen Brief. Und jetzt wird er am Ende des Briefs nochmal persönlich. Und das ist jetzt nicht so ein intensiver Lehrtext, ja, wo er tiefe Grundlagen, Geheimnis Gottes irgendwie darlegt. Aber ich glaube, wir können doch eine Menge lernen. Und ich finde es schade, dass über diesen Text und ähnliche Texte so selten gesprochen wird. Also stell dir vor, dein Name stünde in der Bibel und alle würden immer drüber hinwegblättern. So, also, ist ja nur eine Liste Namen, langweilig. Also ich wäre sauer. Wir haben jetzt 12 Verse. In 12 Versen werden 10 Namen genannt, außer Paulus. Und ja, ich würde am liebsten alle mal mit euch genau angucken, das machen wir jetzt aber nicht. Nehmt euch vielleicht mal, wenn ihr Spaß dran habt, nehmt euch eine Konkordanz und schaut mal, wo kommen, oder Bibel Online kann man das ja mit Volltextsuche machen, wo kommen diese Personen noch vor? Einige kommen nur hier vor, aber bei einer ganzen Reihe Leute zieht sich so ein Faden durch mehrere Bücher im Neuen Testament. Das ist sehr spannend, weil man da so ein bisschen die Geschichte der Leute kennenlernt. Ein paar wollen wir uns näher anschauen und in aller Kürze will ich 5 Lehren aus diesem Abschnitt für uns ziehen. Das Erste, was wir hier lernen, das Reich Gottes lebt in Beziehungen. Weiß nicht, ob euch das vielleicht überrascht, dass der Apostel Paulus schreibt diesen Brief, den intensiven Kolosserbrief, der so diese Gottheit Christi so feiert und fast ein ganzes Kapitel, man ist geneigt zu sagen, verbrät er für Grüße. Also Schreibmaterial war damals teuer, habe ich gelernt. Man hat nicht einfach Papier produziert, wie auf dem Kirchentag oder im Parlament oder so, sondern man hat sich schon überlegt, was es wert ist, aufgeschrieben zu werden. Das bekennt er so aus Büchern, dass dann irgendwo nochmal dem Verlag gedankt wird und dem Lektor und der Familie des Autoren. Aber das ist normalerweise eine Seite oder höchstens zwei. Ja, sonst liest das ja auch kein Mensch. Und es ist interessant, bei Paulus gehört das dazu. Wir können in den Römerbrief gucken, der große Römerbrief, die Magna Carta des christlichen Glaubens. Ein ganzes Kapitel, Kapitel 16, besteht nur aus Grüßen. Und dann grüßt noch den und sagt dem noch Hallo und 25 Namen. Und das Interessante dabei ist, dass Paulus bis dahin nie in Rom gewesen war. Also die meisten Leute kann er eigentlich gar nicht gekannt haben. Und ich glaube, wir müssen unser Bild vielleicht korrigieren. Oft haben wir so ein Bild von Paulus, dass er so unbestechlich ist, strategisch aufgabenorientiert und auch eher herb, eher kühl. So, also toll, dass es so jemand gibt wie Paulus. Ob ich jetzt bei ihm in einer Kleingruppe sein will oder im Team, überlege ich mir nochmal. Aber wenn wir gerade die Briefe studieren, auch die Apostelgeschichte, stellen wir fest, neben diesem Zielstrebigen, was er zweifellos hatte als Apostel, war Paulus ein ausgeprägter Beziehungsmensch. Wenn er unterwegs war, gearbeitet hat, gereist ist, hat er das grundsätzlich im Team gemacht. Und er hat Umwege gemacht, um seine Freunde zu sehen. Man denkt, er ist doch jetzt hier on mission irgendwie für den Herrn, aber, und das war ein Dienst für ihn, andere zu ermutigen, aber er sagt auch immer wieder, für mich war das wichtig, damit ich ermutigt werde. Also er stand da auch nicht drüber, zu sagen, ich brauche das, ich brauche diese Begegnung mit euch. Und das geschieht in Person, durch Boten, haben wir hier gelesen, oder auch durch die Briefe. Und manchmal hat Paulus sogar ein fruchtbares Missionsfeld verlassen, um bei den Leuten zu sein, die ihm wichtig war. Wir beten oft dafür, dass Gott uns eine offene Tür schenkt und verstehen dann, dass er so leitet, wenn da eine Tür auf ist, dann soll ich da jetzt durchgehen. Wenn die Tür zugeht, soll ich halt nicht durchgehen. Und da ist was dran, aber es stimmt auch nicht immer. Manchmal, was passiert, wenn drei Türen gleichzeitig auf sind? Ja, kennst du dieses Gebet? Herr, schenkt, dass nur eine Bewerbung angenommen wird, und zwar die richtige. Da muss ich mich nämlich nicht entscheiden. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, schreibt er, ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Christus zu verkünden, und der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Denkst du, Halleluja, jetzt aber aus allen Rohren feuern hier, und keine Ruhe mehr. Ja, trotzdem, Vers 13, fand ich innerlich keine Ruhe, weil ich meinen Bruder und Mitarbeiter Titus nicht antraf, der mir Nachricht von euch bringen sollte. Daher verabschiedete ich mich von den Geschwistern und reiste nach Mazedonien weiter, in der Hoffnung, ihn dort zu finden. Ja, also eine Tür aufgetan für reichen Dienst, aber er findet den Titus nicht und deshalb weiß er nicht, wie es den Korinthern geht, wo er einigen Austausch, das ist ja der zweite Brief, wo es schon einigen Austausch, einige Krisen gab, sagt, ich muss wissen, was da los ist und reist, so klingt das hier aufs Geratewohl, nach Mazedonien, in der Hoffnung, ihn da zu treffen. Das war ja, der Brief hat genauso lange gebraucht wie deine Reise und man hat eben nicht mal WhatsApp geschickt, sondern bist du da, sondern ist halt hingefahren, um zu gucken, ob er da ist. Das finde ich schon auch schon bemerkenswert. Paulus war mit vielen Menschen in den Gemeinden vernetzt und hatte dann mit einigen wenigen eine intensive Beziehung. Der Timotheus, mein geliebter Sohn im Glauben, ein enger Mitarbeiter und ja Freund, der Silas gehört dazu und auch der Tychikus, von dem hier die Rede ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das sehen. Gott stellt uns in Beziehung. Gott stellt uns in Gemeinschaft. in unserem Umfeld, in der Familie und dann auch in der Gemeindefamilie. Und das Spannende, sage ich ja immer, ist, dass wir da mit Menschen zusammenkommen, mit denen wir sonst nie zusammen wären. Also niemandem zu nahe zu treten. Aber viele hier sich nicht ausgesucht, wenn wir gewählt hätten, wie im Sportunterricht. Aber das ist die Schönheit der Gemeinde. Dass Gott uns so zusammenstellt, zusammenwürfelt, könnte man meinen, in einer ganz bunten Zusammensetzung. Und meine Frage an dich ist, hast du dich darauf eingelassen? Hast du dazu mal ganz bewusst Ja gesagt? Nicht nur, naja, ja, naja heißt, also ja, es ist ja kein anderer da oder in anderen Gemeinden, die sind noch komischer oder was weiß ich, sondern ein bewusstes, offenes Ja, dass du dein Herz für andere Menschen öffnest, auch für die, die nicht hundertprozentig deine Kragenweite sind. Lässt du dich darauf ein, zu ermutigen und ermutigt zu werden, auch übrigens zu korrigieren und korrigiert zu werden, und zwar nicht nur von den Leuten, die ich mir dafür ausgesucht habe. Den Luxus können wir uns meistens nicht leisten. Kommt jemand und sagt dir was, und wie er es sagt, oder der Typ, der dir das sagt, ist irgendwie komisch, aber hör trotzdem hin, ob er recht hat, oder ob da vielleicht wenigstens was Wahres dran ist, und dann nimm das. Und dann die nächste Frage, wer sind deine Freunde? Sind da 2, 3 Personen, mit denen du wirklich tiefe Gemeinschaft haben kannst, die dir auch kritische Dinge sagen können, die dich auch in Krisen stärken auf dem Weg mit Jesus? Und wenn du die nicht hast, dann liegt Gott in den Ohren und es gibt die alte Regel, wenn du Freunde haben willst, sei ein Freund, dann öffne dich auch dafür Menschen. Auch wenn die Beziehung vielleicht noch nicht so intensiv ist. Manchmal sind die engsten Freunde, die man hat, auch Menschen, die uns eher wegbringen von Jesus. Sagen, ja, wir verstehen uns total gut, aber ja, sie tolerieren das, dass ich hier irgendwie in den Gottesdienst gehe. Und da muss ich weise sein. Ja, habe ich da einen Auftrag? Das kann sein. Oder zieht mich das wirklich weg von Jesus? Und ich muss vielleicht auch eine schmerzhafte Entscheidung treffen. Also das Reich Gottes lebt in Beziehungen und wir sollen auch in Beziehungen leben. Dann geht's aber weiter. Eine Beziehung steht im Zentrum. Also mancher braucht diese Ermutigung, sich auf Freundschaften, auf enge Gemeinschaft einzulassen, weil er sonst eher für sich bliebe. Anderer braucht vielleicht eher die entgegengesetzte Herausforderung, was wir hier auch finden, nämlich diese Gemeinschaft ist kein Selbstzweck. Die ist sich nicht selbst genug. Das Ziel ist nicht, dass du einfach deine kleine Runde hast von Freunden und dann ist schön. Dann bleibt ihr für immer zusammen. Wir hatten einen Bruder in Wetzlar in der Gemeinde, der war über 75 und war mit seinem EC-Jugendbund immer noch zusammen. Sie haben sich auch immer noch so genannt. Ist ja toll, wenn es solche Beziehungen gibt. Aber nicht so toll, wenn du dich da drin einigelst, abschottest. Also im Hauskreis erleben wir das immer wieder. Da wächst, wenn es gut läuft, wächst gute Gemeinschaft. Da wächst auch die Intensität, die Intimität, die Offenheit, auch über Schmerzhaftes zu reden. Und gleichzeitig ist die Herausforderung, offen zu bleiben, weil immer mal wieder auch neue Leute reinkommen. Und wir sagen, wir wollen das auch. Wir wollen, dass die Hauskreise nicht sagen, okay, wir sind jetzt voll, fertig, sondern ja, da kommen immer wieder neue Leute. Also offen bleiben, neue Leute reinzunehmen, aber auch offen bleiben, Menschen loszulassen. Zum Beispiel, wenn der Hauskreis dann so gewachsen ist, dass er geteilt werden muss. Oder dass 3 aus dem Hauskreis sagen, wir gründen woanders einen neuen Hauskreis. Dann nicht zu klammern, sondern zu sagen, ja, seid gesegnet. Das ist super. Das verletzt unsere Comfortzone, unseren Bereich, wo wir bequem sind. Aber ich glaube, es bringt Segen im Reich Gottes. Wie ist das hier? Paulus spricht von dem Tychikus. Der ist lange mit ihm gereist. Er ist ihm ein geliebter Bruder, treuer Helfer, Mitarbeiter im Dienst für den Herrn. Und er spricht von Onesimus, den kennen wir vielleicht aus dem Philemonbrief, der treue und geliebte Bruder. In Philemon heißt es, er ist mir ans Herz gewachsen, er kann mir gute Dinge leisten. Das war der entlaufene Sklave aus Kolossae, der bei Rom, bei Paulus in Rom gelandet war, sich bekehrt hat, und Paulus schickt ihn jetzt zurück und schreibt dann den Philemon-Brief an dessen Herrn, ehemaligen Besitzer, und sagt, nimm ihn jetzt nicht mehr als Sklaven, sondern als Bruder an. Also Tychikus und Onesimus sind ihm sehr am Herzen, und er würde sie am liebsten beide hier behalten. Paulus ist in Rom im Gefängnis, und das war keine deutsche Justizvollzugsanstalt, sondern ein römisches Verlies, und da konnte er jede Unterstützung, jede Ermutigung brauchen. Das, was du an Essen gekriegt hast, was irgendwie genießbar war, das, was du vielleicht sogar an medizinischer Versorgung gekriegt hast, das haben dir vielleicht Freunde gebracht, das du nicht vom Krankenhaus, vom Gefängnis gekriegt. Also er kann eigentlich jeden Support brauchen. Sagen, ihr in Kolosse, ihr seid gut drauf, ihr habt da viele fitte Leute, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mir die beiden noch eine Weile ausleihe. Wäre sehr nachvollziehbar. Stattdessen schickt er sie von Rom nach Kleinasien, was keine kurze Reise ist, um seine Briefe zu überbringen. Das ist der Kolosserbrief, das ist der Philemonbrief und das ist wahrscheinlich der Epheserbrief, die er wahrscheinlich alle gleichzeitig geschrieben hat. Man merkt, dass Kolosser-Epheserbrief sind ganze Passagen sehr, sehr ähnlich. Okay, er hat zwei Gemeinden, zwei Briefe geschrieben, wo es um ähnliche Themen geht. Sogar möglich, dass dieser Brief an Laodicea gleich ist mit dem Brief an die Epheser, den wir haben im Neuen Testament. Aber das nur nebenbei. Also er schickt die beiden, um die Briefe zu transportieren und um die Kolosser zu stärken und zu ermutigen. Oder bei Luther, damit er eure Herzen tröste. Paulus kannte die Gemeinde in Kolosse selber nicht, er war selber nicht da gewesen, aber er bringt dieses Opfer für sie. Er sagt, diese tollen Mitarbeiter, diese Freunde, die die einzigen sind, die ich jetzt hier wirklich habe, die schicke ich jetzt zu euch. Und das ist nochmal die Frage, sind wir bereit, Menschen loszulassen? Manchmal nur in einen anderen Hauskreis oder ein anderes Team. Manchmal in eine andere Stadt, manchmal zurück nach China. Wo bist du? Sind wir bereit, Menschen auch freizusetzen für neue Dienste? Für die Gründung neuer Gemeinden? Das Thema wollen wir in nächster Zeit neu auf die Tagesordnung nehmen. Sind wir bereit, gute Freunde, wichtige Mitarbeiter in die Mission auszusenden, wenn Gott sie ruft? Oder sagen wir, nee, wir brauchen die doch hier, woanders ist überall sowieso Erweckung. Es soll schon Gemeinden gegeben haben, die einen Pastor in die Mission geschickt haben. Das ist keine Bewerbung, aber wer weiß, was Gott vorhat. Vertrauen wir Gott dann? Oder in deinem persönlichen Umfeld, deine beste Freundin oder dein bester Freund sagt, der hat mich gerufen, in die Mongolei zu gehen oder nach Laos. Sagst du dann, wow, wenn das Gottes Weg für dich ist, dann bin ich total hinter dir und kämpfe damit für dich und unterstütze dich. Oder sage ich, denke ich vor allem, oh, dann ist sie nicht mehr hier. Nee, komm, du kannst auch hier einen Job hier in die Ecke machen oder du kannst auch dem Herrn dienen. Ja, unterstütze ich die Berufung oder gucke ich vor allem auf meine Bedürfnisse? Ich finde das faszinierend. Eine der ersten Gemeinden im Neuen Testament ist die Gemeinde in Antiochia. Ich will demnächst mit euch in Predigten durch die Apostelgeschichte gehen, da werden wir uns die Gemeinde genauer angucken. Die Gemeinde in Antiochia war die erste große sendende Gemeinde. Jerusalem sollte Missionare senden, hat das dann unfreiwillig getan, als die Verfolgung kam und die viele Christen die Stadt verlassen mussten. Antiochia hat diese Vision aufgenommen, dass das Evangelium zu allen Völkern kommen soll. Und in Apostelgeschichte 13 lesen wir, dass die Gemeindeleitung zusammensitzt und betet und fastet. Also wir gehen davon aus, es sind Lehrer und Propheten, die da zusammen sind. Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen und Saulus, Paulus werden da genannt, 5 Mann. Und als sie beten und fasten, spricht der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Das heißt, diese Gemeinde hat eine 5-köpfige Leitung und 2 von ihren Leitern senden sie jetzt in die Mission. Also wir haben 3 Leute im Ältestenkreis plus Matthias und mich. Können wir es auswürfeln? Nee, muss der Heilige Geist reden, welche beiden dann gehen, ne? Das ist nicht der Missionsfreak, der sowieso nie richtig mitgearbeitet hat und sowieso wahrscheinlich irgendwo in der Prärie besser klarkommt als hier. Sondern die senden ihre Kernmitarbeiter. Das finde ich faszinierend. Und das ist wirklich eine Reich-Gottes-Mentalität. Wir wollen uns ein, zwei von den Mitarbeitern noch genauer anschauen, weil wir einiges lernen können. Das eine ist, die eine Lektion, die wir hier lernen, ist, nicht jeder, der schwach anfängt, endet auch schwach. Nicht jeder, der schwach anfängt, endet auch schwach. Hier ist die Rede von einem, in Vers 10, von einem gewissen Markus, Vetter von Barnabas. Hat's da bei dir geklingelt eventuell, bei diesem Namen? Das ist, genau, das ist der Johannes Markus, der auf der ersten Missionsreise, da Apostelgeschichte 13, wovon ich gerade sprach, mit Paulus und Barnabas zusammen unterwegs war. Für eine Weile. Sie reisen durch Zypern und dann geht's weiter aufs Festland und dann heißt es, ohne Angabe von Gründen, dort trennte sich Johannes Markus von Paulus und Barnabas und kehrte nach Jerusalem zurück. Hatte er Heimweh? War er seekrank geworden? Hatte er Angst vor Verfolgung? Wir wissen es nicht. Konnte er mit dem Tempo von Paulus einfach nicht mithalten. Auf der zweiten Missionsreise, also Paulus und Barnabas reisen herum, kehren nach Antiochia zurück und irgendwann brechen sie wieder auf. Und dann gibt es Krach, weil Barnabas den Johannes Markus wieder mitnehmen will. Übrigens, sein Vetter oder Neffe oder so. Und Paulus will davon nichts wissen. Da ist wieder der zielstrebige Paulus, den ich vorhin ein bisschen versucht habe zu demontieren. Hier ist er dann doch. Sagt, der hat uns einmal im Stich gelassen, mit so einem können wir nichts anfangen. Es geht hier um was. Es ist ernst. Und es geht so weit, dass Paulus und Barnabas, die am Anfang so ein Dreamteam sind, sich trennen. Man kann sagen, gut, cool, jetzt gibt es zwei Missionsteams, die unterwegs sind. Ist ja häufig, wenn Leiter oder so Missionare sich trennen, dass es dann keiner mehr im Dienst ist. Jetzt sind beide mit neuen Mitarbeitern im Dienst. Multiplikation mal anders. Aber wie dem auch sei, Paulus sagt, mit dem kann ich nichts anfangen. Paulus schreibt den Markus ab und dann, ja, was soll aus dem werden? Wir sind hier im Kolosserbrief wahrscheinlich 12 Jahre später und hier schreibt Paulus über den gleichen Johannes Markus: Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen, also der lässt euch grüßen, und was ihn betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten, wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Also er sagt hier, nehmt den auf, der ist gut drauf, kümmert euch um den. Im zweiten Timotheusbrief, da ist Paulus wieder im Gefängnis, diesmal geht es wirklich zu Ende. Wir vermuten, dass er da am Ende dieser Haft wahrscheinlich getötet wurde. Da schreibt er dem Timotheus, bring mir bitte den Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Den kann ich gut gebrauchen, mit dem kann ich was anfangen. Und im ersten Petrusbrief, 1. Petrus 5,13, schreibt der Apostel Petrus, es grüßt euch mein Sohn Markus. Und übrigens, die kirchliche Tradition sagt, in Zusammenarbeit mit Petrus hat dieser Versager Markus dann auch noch ein Buch geschrieben. 99 Tipps, wie man Dienst mit Paulus überlebt. Nein, er hat ein anderes Buch, vielleicht hat er das auch geschrieben, aber das haben wir leider nicht mehr. Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich das Evangelium nach Markus. Was wären wir ohne Johannes Markus? Und das ist wieder die Frage an uns, an dich. Wie schnell schreibst du Menschen ab, die dich enttäuscht haben? Sagst, mit dem kann ich nichts anfangen. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und der dritten und der vierten und der fünften und der sechsten. Und das gilt für mich, das darf ich für mich in Anspruch nehmen. Aber das gilt auch für den anderen. Das gilt auch für den, der mich enttäuscht und vielleicht verletzt hat. Also die andere Frage, wie schnell schreibst du dich selber ab, wenn du was nicht auf die Reihe kriegst? Gott allein weiß, welches Potenzial er noch in dir sieht. Mich hat es sehr inspiriert. Ich habe gelesen von einem Unternehmensgründer, Amerikaner, und der hat immer wieder Firmen gegründet. Und jede Firmengründung hat er in Sand gesetzt. Ich glaube, 6 oder 7 Mal hat er irgendwie immer doch wieder Kapital gekriegt, hat eine Firma gestartet und hat die vor die Wand gefahren. Hat nicht funktioniert. Und die 8. Gründung ich weiß es nicht mehr, aber war, ist heute ein großer Technologiekonzern in den USA, Weltkonzern, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich dachte, wow, das ist, der ist dran geblieben. Und ich habe mich gefragt, wenn der 7 Gemeindegründungen in Sand gesetzt hätte, hätten wir den noch ermutigt zu achten? Dann hätten wir gesagt, Bruder, bete doch nochmal, was der Herr wirklich mit dir anfangen will. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und Gott sucht Mentoren wie den Barnabas. Barnabas heißt übersetzt Vater des Sohn des Trostes. Gott sucht Mentoren wie Barnabas, die auch einem Versager Mut machen, weiterzugehen. Und das ist wieder die Frage, wem machst du Mut? Also nicht jeder, der schwach anfängt, endet auch schwach. Die andere Seite ist aber auch hier in diesem kurzen Text. Nicht jeder, der stark anfängt, endet auch stark. Vers 14, auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Demas ist in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Hier erfahren wir nur seinen Namen, ohne jeden Kommentar. Das ist seltsam, weil bei fast jedem anderen steht, ja, das ist mein geliebter Mitarbeiter, der ist super drauf. Und ach ja, Demas, der grüßt auch noch. Auffällig. In 2. Timotheusbrief, wo der Markus wieder, wo er nützlich im Dienst ist, da kommt auch Demas wieder vor, aber mit einer tragischen Nachricht. 2. Timotheus 4,10 schreibt er dem Timotheus, versuche so bald wie möglich zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit, er wäre mir bei dem Dienst eine große Hilfe. Demas hat die Welt liebgewonnen, hat mich verlassen. Dass er in Paulus' Team dabei war, gab ihm keine Garantie, dass er dabei blieb. Wir wissen nicht, ob er jetzt einfach den Missionsdienst nicht mehr gepackt hat, ob er ganz vom Glauben weg ist. Aber es gibt auch heute ja viele traurige Geschichten von Christen, die treue Mitarbeiter waren, sogar große Leiter, bekannte Persönlichkeiten, die durch irgendetwas ins Stolpern kamen. Und manche haben sich gefangen und andere nicht. Und andere, die hatten eine klare Berufung von Gott, sind nicht irgendwie total abgestürzt. Aber denkst, da war doch was mit Gebetsdienst, Mission, was auch immer. Und sie kümmern sich nur noch um Haus und Garten. Denkst, das ist ja nett, ist ja nichts Falsches. Du bist nicht in tiefer Sünde. Aber irgendwie hatte Gott doch noch was anderes für dich. Also sie glauben noch an Gott, aber sie sind nicht in ihrer Berufung. Und lass uns da wachsam bleiben. Lass uns wachsam sein, lass uns eng an Jesus dran sein und auch in der Gemeinschaft wiederum, da kommt das wieder, mit den Geschwistern, wo wir uns ermutigen können, wo wir uns auch fragen können, sag mal, was ist eigentlich mit dem, was du gesagt hast? Lass uns nicht sagen, naja, ich bin doch hier so gut dabei. Jetzt diese fromme Selbstsicherheit ist gefährlich. Wer steht, der sieht zu, dass er nicht falle. Ich möchte den Lauf bis zum Ende laufen. Ich möchte nicht nur mal gut sprinten, sondern den Lauf bis zum Ende gut laufen. Und frag dich auch, ob du weiter auf dem Weg bist. Und vielleicht merkst du jetzt, du musst irgendwo deinen Kurs korrigieren. Da war eine Berufung und du bist weit davon weg. Dann sagt Gott dir, kehr um. Ich bin ein Gott der zweiten Chance, aber nutze sie auch. Schließlich zwei Personen zum Schluss, Epaphras und Paulus. Da geht es darum, dass wir in jeder Situation Gott dienen. Paulus war nie in Kolosse, soweit wir wissen. Aber er war 3 Jahre in Ephesus, was nicht sehr weit weg ist von Kolosse. Und wahrscheinlich hat Epaphras aus Kolosse in dieser Zeit, wo Paulus in Ephesus war, dort Jesus kennengelernt, durch Paulus. Und dann ist er wieder nach Hause gegangen und hat dann in seiner Heimat von Jesus erzählt. Sollen wir uns das wünschen? Studenten, die hier sind, Jesus kennenlernen, wieder zurückgehen. Und er hat wohl die Gemeinde in Kolosse dann auch gegründet, Epaphras, und wahrscheinlich auch die Gemeinde in Laodicea und in Hierapolis, in den Nachbarstädten. Und Epaphras liebt seine Gemeinde, wie sich das für einen guten Leiter gehört. Aber er kann nicht da sein. Er ist zu Paulus nach Rom gereist, um ihm von der Gemeinde zu berichten. Und jetzt sitzt er da fest. Im Philemonbrief schreibt Paulus, Epaphras ist mit mir zusammen wegen der Botschaft von Jesus gefangen. Also sie haben, die Römer haben den Epaphras gleich einkassiert und da behalten, als der Paulus im Gefängnis besucht hat. Das, sowas, ja, stell dir vor, du willst da deinen Gefangenen, Missionsleiter besuchen, ihn stärken, ihn ermutigen und dann wirst du selber geschnappt. So toll. Das ist eine günstige Gelegenheit, um sich Sorgen zu machen, um sich den Kopf zu zerbrechen. Über die eigene Situation und auch noch über die, die du zurückgelassen hast. Aber was sagt Paulus? Er ist einer von euch, dieser Diener von Jesus Christus, tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Epaphras leidet unter der Trennung, aber er liegt nicht einfach in Selbstmitleid in seiner Zelle, sondern er hört nicht auf zu kämpfen. Im Gefängnis, denn er kennt die Macht des Gebets. Und wir sagen, wir können ja nur noch beten. Sagt Epaphras, der Kampf hat gerade begonnen. Let's go. Wir denken manchmal, wir können nichts machen, wir sind weit weg, wir haben kein Geld, keine Zeit, andere Verpflichtungen und haben aber dann doch genug Zeit, um uns Sorgen zu machen und zu grübeln, wie das denn werden könnte. Und das bringt keine Frucht. Lass uns von Epaphras lernen, dass wir das tun, was wir tun können. Und ich sage nicht, und wenn es nur Gebet ist, weil ich ein bisschen was gelernt habe von der Kraft des Gebets. Und den Rest können wir getrost Gott überlassen. Epaphras weiß und er lehrt uns, in jeder Situation kann ich Gott dienen. Ob meine Reichweite gerade groß ist oder nicht so groß. Ob ich 20 Leute in der Woche besuchen und sie segnen kann oder ob ich einem in der Woche ein SMS schreiben kann, weil es zu mir gerade nicht reicht. Ich kann in jeder Situation Gott dienen. Und ja, wer könnte da ein besseres Beispiel sein als Paulus selbst? Er malt uns die Größe, die Schönheit Jesu vor Augen in diesem ganzen Brief. Er setzt sich mit Irrlehren auseinander, die die Gemeinde bedrohen. Er ermutigt, er ermahnt, er lobt, er weist zurecht, er legt ein gutes Wort für die Mitarbeiter ein, hilft Konflikte zu schlichten. Du denkst, der Mann hat einen Mitarbeiterstab, der macht zweimal am Tag irgendwie Videokonferenzen, hat mindestens 3 Sekretäre, die ihm zuarbeiten. Nein, er sitzt in einem römischen Gefängnis und er muss mit seiner Hinrichtung rechnen und kann Briefe schreiben. Und ab und zu kommt mal jemand, der so einen Brief mitnimmt. Eine Post gibt's auch nicht, die zuverlässig ist. Das heißt, selbst im Gefängnis, selbst im Todestrakt, lässt er sich nicht davon abhalten, seiner Berufung zu folgen. Das inspiriert mich. Und es fordert mich auch heraus, auch wenn ich heute in die Welt schaue. Und schaue, im Iran, in Ägypten, in anderen Ländern, wo es lebensgefährlich sein kann, Jesus zu bekennen. Da wächst die Gemeinde in vielen Orten, teilweise auf dramatische Weise. Wo wir denken würden, okay, es ist jetzt verboten, jetzt kann man doch keine Gemeindearbeit mehr machen. Wenn wir keine Gemeinnützigkeit mehr hätten, kein Gebäude mehr anmieten dürften als Gemeinde, wenn ich Gefahr laufen müsste, wenn ich das Evangelium predige, komme ich ins Gefängnis, würden wir leicht denken, naja, dann müssen wir dicht machen. Dann geht's ja nicht. Und unsere Geschwister in aller Welt lehren uns, dass es geht. Und das ist eher der Normalfall der Gemeinde Jesu als die Ausnahme, was sie erleben. Und ich will mich dann weniger damit beschäftigen, zu klagen, was alles nicht geht und dass der Boden so hart ist und so weiter. Sondern lernen, das zu tun, was geht. Wir können und wir sollen, wir dürfen Gott in jeder Situation dienen, ob wir uns stark oder schwach fühlen. Paulus schreibt in Kolosser 3, 17, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen. Herr, wir danken dir für die Beziehungen, die du stiftest in der Gemeinde, im Dienst, in dieser Welt. Und wir beten, dass wir in diesen Beziehungen dich ehren und dich, ja, Menschen segnen und selber bereit sind, Segen zu empfangen. Und Herr, ich bete auch, dass du uns bereit machst, dir so zu dienen, wie es dir gefällt. Da, wo du uns haben willst. Auf die Weise, wie du uns haben willst. Und dass wir, danke, dass wir wissen dürfen, die Kraft kommt von dir. Die Fähigkeit kommt von dir. Das Durchhaltevermögen kommt von dir. Aber du möchtest unsere Bereitschaft haben. Du möchtest unser Wort haben, hier bin ich, Herr. Danke, dass du uns rufst. Danke, dass du uns sendest. Nach China oder nach Stadt Allendorf oder in unsere eigene Familie hinein oder an einen ganz anderen Ort. Halleluja. Amen.